Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas 2000 Jahre Musik im christlichen Abendland.
Und wir sehen, es gibt Abstufungen der Wichtigkeit der Töne, es gibt eine Hierarchie der Töne und das entspricht auch der göttlichen Ordnung in der Schöpfung. 1. Korinther 11, 1. Timotheus 2, Vers 8 spricht über Gottes Ordnung und Hierarchien, wie Gott sie vorgesehen hat für die Menschen in der Schöpfung. Das wird also musikalisch hier auch zum Ausdruck gebracht. Aber es braucht alles, um ein Ganzes zu bilden. Der einzelne Ton ist nie unwichtig. Auch wenn er nicht der wichtigste ist und auch wenn er nicht der zweitwichtigste ist. Aber wichtig sind alle. Wir kommen nun viertens zum Thema Musikinstrumente. Ein Thema, das wir schon angesprochen hatten. Hier ein Zitat von Clemens von Alexandria, einem frühen christlichen Schreiber, 150 bis 216 nach Christus. Er sagt in einer seiner Schriften, wir Christen verwenden nur ein Instrument, das Wort des Friedens, mit dem wir Gott preisen. Wir machen keinen Gebrauch der alten Harfe, der Zimbel, der Trompete und der Flöte. Und hier nimmt man, dass man also zumindest im zweiten, dritten Jahrhundert normalerweise in den Gemeinden, in den Kirchen eben nur gesungen hat, ohne Instrumentenbegleitung. Wir wissen auch, woher das kommt. Die Instrumente haben oft eine große Rolle gespielt bei den heidnischen Festen. Und so wollte man sich von dieser Art Musik in der Umwelt ganz deutlich abgrenzen. Und hat darum eben verzichtet auf Instrumente. Nun, der Gedanke des Abgrenzens ist absolut biblisch. Aber man hat nicht biblisch einen Anhaltspunkt, dass es etwa falsch wäre, Instrumente im Gottesdienst zu benutzen, wie wir das gesehen haben aus Epheser 5. Aber eben das Anliegen war da, sich eben abzugrenzen gegen diese Musik, die nicht zur Ehre Gottes war. Die Orgel wurde erst im 9. Jahrhundert in der Kirche eingeführt. Und zuerst auch nur an bestimmten Orten, und das ging noch lange, bis sich das so allgemein verbreitet hat. So sehen wir, dass also die gewohnte Orgelbegleitung in der Kirche eigentlich eine relativ späte Erscheinung in der Geschichte der Christenheit ist. Nun kommen wir bereits zu fünftens. Es gibt wie heute Morgen 10 Punkte. Fünftens zur Geschichte der Notenschrift. Vom 1. bis zum 9. Jahrhundert wurden die Gesänge mündlich überliefert. Wurde die christliche Musik mündlich überliefert, von Generation zu Generation. Für uns schwer verständlich, ja? Wer kommt schon aus ohne Liederbuch? Oder sagen wir wenigstens eine Beamer-Projektion. Aber es war also üblich, dass man auswendig gesungen hat. Die Notation der Musik kommt in der Christenheit erst auf ab dem 9. Jahrhundert. Und zwar mit Hilfe der sogenannten Neumen. Hier haben wir eine Neumen-Handschrift. Findet man übrigens auf wikipedia.com als freies Bild. Ja, schön, hat man hier den Text und darüber sind solche eigenartigen Kantillationszeichen, die wir ja auch kennen aus dem Judentum in Verbindung mit der hebräischen Bibel. Und diese Zeichen gaben die ungefähre Tonhöhe an. Und so konnte man plötzlich mit diesem Gedächtnis helfen, besser Melodien sich wieder in Erinnerung rufen und festigen. Wir finden aber auch Klagen aus dem Mittelalter, die sehr unglücklich sind über diese Einführung von Notenschrift, weil die Leute das eben nicht mehr so im Gedächtnis einprägen, wie das früher der Fall war. Also man sah das nicht nur einfach so positiv, diese Modernisierung. Übrigens, die Notenschrift kommt hier auf, aber das ist eben nicht die älteste Notenschrift. Bei den alten Griechen findet man gewisse Notenschriften schon in den Jahrhunderten vor Christi Geburt. Und man findet sie auch in Babylon, auf Keilschrifttafeln sind auch Gesänge mit bestimmten Angaben überliefert, sodass man sogar babylonische Gesänge rekonstruieren kann aus der Antike. Aber eben in der Christenheit kommen solche Notationen auf ab dem 9. Jahrhundert mit den Neumen. Da hatte man eine Andeutung der Tonhöhen. Ab dem 11. Jahrhundert kommt die Schrift mit Notenlinien auf. Und zwar ist da besonders ein Name damit verbunden, Guido von Arezzo. Sieht man hier dieses Beispiel, kann man übrigens auch holen auf Wikipedia. Ein schönes Beispiel mit Notenlinien. Und jetzt ist die Tonhöhe ganz eindeutig notiert. Nicht mehr so nur als Gedächtnishilfe wie bei den Neumen. Das war also wieder ein deutlicher Schritt weiter in der Entwicklung. Man kann sich fragen, ist Entwicklung legitim? Ja, natürlich, das haben wir schon heute Morgen gesehen, wie auch im Alten Testament eben die Musik und auch die Musikinstrumente in ihrer Entwicklung weitergetrieben wurden. Und es wird von David gesagt, der Amos 6 sogar Musikinstrumente erfunden hat. Ab dem 13. Jahrhundert kommt eine neue Schrift auf, in der nebst den Tonhöhen nun auch die jeweilige Tondauer bezeichnet wird. Auch dieses Bild stammt aus der gleichen Quelle wie die früheren. Sieht man hier durch leere Köpfe der Noten und ausgefüllte Köpfe und so weiter, kann man nun genau sagen, wie lange die Töne dauern. Die Tondauer wird also auch bezeichnet. Psalm 47, Vers 7. Denn Gott ist der König der ganzen Erde. Singt ihm mit Einsicht. Also beim Singen muss man nicht den Verstand ausschalten. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts haben wir nun das Aufkommen der modernen Notenschrift. So wie wir uns das gewohnt sind. Hier auch wieder ein Bild aus der gleichen Quelle wie vorhin. Nun aber eine Handschrift von I.S. Bach. So hat Bach geschrieben in dieser ganz modernen Schrift. Er wurde ja 1685 geboren, also genau in der richtigen Zeit, wo man nun so genau notieren konnte. Jetzt möchte ich unter sechstens einiges sagen über die Entwicklung der Mehrstimmigkeit. Diese Entwicklung beginnt ab dem 9. Jahrhundert. Also Erinnerung, 9. Jahrhundert ist immer 800 bis 899, ja? Das ist immer ein Problem von Sprache zu Sprache. Im Italienischen ist das 9. Jahrhundert eben 900 bis 999, aber im Deutschen nicht. Also ab dem 9. Jahrhundert kommt diese Mehrstimmigkeit auf, und zwar gibt es da verschiedene Ansätze. Zunächst mit dem Bourdon, nennt man das. Das ist ein Liegeton, der einfach lang ausgehalten wird. Und so konnte man einen frühen einstimmigen Gesang so mit einem Liegeton begleiten.
Na.
Singt eine Gruppe, ja? Und die anderen singen darüber.
Iruch David komeum.
Das ist eine ganz einfache Zweistimmigkeit. Und weiter haben wir sich überlegt, wie könnte man das Lob Gottes noch weiter fördern und noch großartiger machen, denn Gott ist großartig. Und so kam man auf die Idee des Organums. Und zwar das Quart, Viertonabstand, und Quintorganum, Fünftöneabstand. Also man konnte eine Melodie begleiten durch eine zweite Melodie, die einfach parallel vier Töne tiefer singt. Zum Beispiel so. Eine Teil des Chores singt. F, der andere. C, F. So, und jetzt parallel. Ja, oder fünf Töne Abstand. Dann klingt es so. Oder man könnte fünf Töne und vier Töne kombinieren. Wie man hier auch bei diesen Musikbeispielen auf der Folie sieht. Quart und Quint Organum. Dann haben wir also unten die Quint und dazu oben nochmals vier Töne höher. Das ist allerdings dann immer der gleiche Ton wie der unterste. Aber das gibt dann Folgendes. Also unten die Quint. Oder man hat sich überlegt, man könnte ja auf dem gleichen Ton beginnen. Dann geht die Melodie, steigt schön auf. Und die untere Melodie, die bleibt auf dem Ausgangston. Und sobald die obere vier Töne Abstand hat, geht man mit der oberen parallel, immer in vier Ton Abstand, bis man am Schluss wieder zusammentrifft. Auf einem Endton. Also in der Art. Und so hat man eine Zweistimmigkeit erreicht. So entwickelte sich Schritt für Schritt die Musik zuerst zur Zweistimmigkeit, zur Dreistimmigkeit und letztlich zur Vierstimmigkeit. Aber bei dieser Entwicklung war die Motivation ganz deutlich, das Lob Gottes soll so großartig wie möglich sein. Und diese Entwicklung dann bis hin zum vierstimmigen Gesang, können Sie sagen, den typischen vierstimmigen Choral der Reformation, das ist eine Entwicklung, die absolut einzigartig ist in der ganzen Geschichte der Menschheit. Nirgends hat sich so etwas entwickelt. Also das, was man bei uns so gewöhnlich und kommun ansieht, ist eigentlich etwas ganz Großartiges. Der vierstimmige Choral. Und so weiter. Der vierstimmige Choral ist normalerweise so aufgebaut, man hat eine einstimmige Melodie und begleitet jetzt die mit Tönen aus dem Dreiklang oder aus dem Vierklang. Und ich habe schon erklärt heute Morgen, der Dreiklang und der Vierklang ist nicht eine menschliche Erfindung, sondern man hat die abgeleitet aus den Obertönen. Wenn man zum Beispiel eine Posaune oder eine Flöte überbläst, kriegt man die Obertöne zuerst beim ersten Mal blasen, die Oktave, dann die Quint, dann die Quart, die große Terz, die kleine Terz und noch eine kleinere Terz und schon hat man den Dreiklang und den Vierklang. Und daraus kann man die ganze spätere Musik ableiten. Ich habe Harmonielehre, also die Lehre, wie man die Akkorde verbindet und auch Kontrapunkt, wie man die mehrstimmigen Melodien gegeneinander schreibt. Das habe ich am Konservatorium gelernt bei einem israelischen Komponisten, bei Yehoshua Lackner. Und die Basis bei diesem Studium war der vierstimmige Choral. Konnte man dann die ganze barocke, klassische, romantische Musik verstehen. Und hat dann wirklich das Werkzeug. Also der vierstimmige Choral stellt in der Musikgeschichte einen Höhepunkt dar, von dem aus alles weitere eben aufgebaut worden ist. Und der Choral ist eben, wie gesagt, so aufgebaut, man hat eine Melodie. eine einstimmige Melodie, und die wird jetzt eben mit Akkorden, mit drei Klängen oder vier Klängen begleitet. Und zwar ist es normalerweise so, dass auf jeden Ton der Melodie kommt wieder ein neuer Akkord oder eine neue Akkordstellung. Und so ist ein Choral unwahrscheinlich dicht. Also auf jeden Ton ein anderer Akkord oder eine andere Akkordstellung. Das bewirkt auch, dass man die Choräle nicht so schnell singen kann. Weil der Harmoniewechsel ist so dicht, dass das Ohr gar nicht nachkommt mit Hören in schnelleren Abfolgen. Man wäre überfordert. Und es tönt auch nicht schön, deswegen. Ja, also das ist nichts, oder? Also so dicht ist das durchkomponiert. Übrigens, wie wichtig diese Art des Komponierens ist, merkt man auch sehr direkt beim Hören. Alle Sinfonien, alle Konzerte kann man auf diese Vierstimmigkeit zurückführen. Und zum Beispiel sehr schön hörbar am Anfang des zweiten Satzes von dem dritten Klavierkonzert von Beethoven. Da kommt das Orchester, wartet noch, und der Solist bringt das Thema. Und so weiter. Man meint, einen Choral zu hören. Ja, also man unterscheidet eine Mehrstimmigkeit, die Homophonie. Das heißt, die Melodie ist das Wichtigste. Und die anderen Töne, die begleiten diese Melodie. Das, was ich vorhin gespielt habe von Beethoven, das war Homophonie. Ja, die oberste Stimme ist die wichtigste und alle anderen Stimmen, die drei Stimmen, sind die Begleitung dazu. Und zwar schön, immer entsprechend der obersten Stimme. Die Polyphonie, Vielstimmigkeit, ist so aufgebaut, dass jede Stimme ein Eigenleben hat. Jede Stimme ist für sich etwas Eigenständiges, und das kommt ganz besonders zum Ausdruck in den Fugen. Die Fugen hat Bach auf den Höhepunkt getrieben. Ich zeige nur so mal ein Beispiel. Ich habe das nicht näher vorbereitet. Einfach, dass man mal hört. Die Fuge ist so aufgebaut. Eine Stimme bringt ein Thema. Und dann setzt eine zweite Stimme ein. Fünf Töne höher zuerst. Die spielt genau das gleiche Thema, aber versetzt. Also wie ein Kanon. Und dann kommt eine dritte Stimme. Dann kommt eine vierte Stimme. Und es kann auch eine fünfte Stimme noch kommen. Je nach Fuge. Das ist also die Fuge Nummer 1 aus dem wohltemperierten Klavier. Von Bach. Und so weiter. Da können dann plötzlich Engführungen kommen, wo also drei Stimmen parallel geführt werden oder sogar fünf Stimmen parallel ein bisschen verschoben, und es klingt perfekt. Bach machte sich die größte Freude daraus, wie kann man das mathematisch lösen, dass es eben mit vier Stimmen perfekt funktioniert, dass man die so eng führen kann. Das ist also Polyphonie. Zwei verschiedene Arten von Mehrstimmigkeit. Man kann sagen, I.S. Bach 1685 bis 1750 bildet den Höhepunkt in der Entwicklung der Polyphonie, dieser Mehrstimmigkeit. Er war sich gewohnt, bei seinen Stücken, bei seinen Werken am Schluss hinzuschreiben Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Er hat übrigens nicht unterschieden zwischen geistlichen und sogenannten weltlichen Werken. Für ihn waren alle Werke waren zur Ehre Gottes. Zum Beispiel die Brandenburgischen Konzerte. Ich habe heute Morgen einen Satz aus dem zweiten Brandenburgischen Konzert gespielt. Das war für ihn Musik zur Ehre Gottes. Obwohl es nur Instrumente waren. Aber wir werden nach der Pause deutlicher sehen, wie das genau gemeint war mit der Ehre Gottes. Oft hat Bach ein Notenblatt genommen, ein leeres, und schrieb zuerst hin JJ, Abkürzung für Jesu Juva, Jesus Hilf. Er hat ganz bewusst mit der Hilfe Gottes gerechnet beim Komponieren. Er betrachtete sich nicht als ein Genie, sondern er dachte, wenn andere Leute auch so fleißig arbeiten wie er, dann können sie das auch leisten. Das ist einfach Fleiß und Hingabe. Er war einer der besten Organisten Europas, aber er war der Überzeugung, wenn man eben so gut übt und sich einsetzt wie er, kann man so gut werden wie Bach. Und wichtig, in der Musik von Bach haben wir nun die typische reformatorische Musik. Die Musik, die bewusst für die Gottesdienste in der reformierten Kirche vorgesehen waren. Und zwar in der reformierten Kirche, die noch stark durch die Reformation mit den Grundsätzen Sola Scriptura, allein die Schrift, Sola Fide, allein durch Glauben, Sola Gratia, allein durch Gnade, gekennzeichnet war. Und Bach war ein tiefgläubiger Mann. Man hat von ihm immer noch seine zweibändige Lutherbibel mit zahlreichen Randbemerkungen. Zum Beispiel auch interessant, wenn er Randbemerkungen macht in den Chronikabüchern über die Musik bei David. Das hat ihn natürlich ganz besonders angesprochen und auch wieder inspiriert für seine Werke. Und was nun ganz wichtig ist, bei Bach kann man das so schön illustrieren, wie er die christliche Musik, denn er hat ja auf der Tradition der früheren 1600, 1700 Jahre aufgebaut, er hat die frühere christliche Musik völlig von der Mystik befreit. Darum, wenn man seine Werke hört, ein Matthäus Passion, ein Weihnachtsoratorium, da hat man diese Mystik nicht mehr. Es ist eine Musik, die drückt die Herzenshingabe an Gott aus, aber nicht in einer abgehobenen, mystischen Weise, sondern der Verstand ist vollkommen da. Und darum war für Bach eben Musik nicht eine Trennung von Herz und Verstand, sondern er sah das als Einheit, genauso wie die Bibel eben diese Dinge nicht trennt. Die Bibel betrachtet das Herz als der Sitz der Gefühle und es gibt Bibelstellen, die sprechen über das Herz als den Sitz des Denkens. Also Fühlen und Denken in einer Einheit. Und so haben wir gesehen, wie er komponiert hat, seine Fugen. Das ist komplexeste Mathematik, aber die das Herz erreicht. Ja, die wirklich Ausdruck der inneren Empfindungen, Gefühle sind, die uns Gott gegeben hat, von tiefster Trauer bis hin zu größter Freude. Ja, an dieser Stelle machen wir eine Pause und dann beginnen wir gleich mit einem Beispiel, Musikbeispiel von Bach, aus dem man eben die ganze harmonische Musik herleiten kann. Und bedenken wir nochmals, Dreiklang und Vierklang ist eine Gabe Gottes, die in der Schöpfung vorgegeben ist. Danke. Wir kommen auf unserem Schnellgang durch die Musikgeschichte der letzten 2000 Jahren. Zu siebtens Barockmusik. Man umschreibt die Zeit von 1600 bis 1750, Todesjahr von I.S. Bach, als die Zeit des Barocks. Es ist die Zeit mit Komponisten wie eben Bach, Albinoni, Vivaldi und so weiter und so fort. Diese Musik, die in dieser Zeit komponiert wird, unabhängig, ob man von den einzelnen Komponisten sagen kann, die waren bekehrte, zu Christus bekehrte Christen, wie zum Beispiel Johann Sebastian Bach, unabhängig, ob man das im Einzelnen sagen konnte, so war doch allgemein das Bedürfnis der Komponisten, die Musik soll zur Ehre des Schöpfergottes dienen. Und zwar war man sich der Überzeugung, die Musik soll eine künstlerische, menschlich-künstlerische Widerspiegelung sein der Ordnung und Harmonie in der Schöpfung. Wenn wir die Natur anschauen, alles spricht uns von Ordnung, von, heute würde man sagen, Design. Dieses Design soll in der Musik abgebildet werden, als Verherrlichung des Schöpfergottes. Weiter dachte man sich die Musik als künstliche Umsetzung der Sprache. Also barocke Musik muss man so spielen, wie wenn man sprechen würde. Man artikuliert, wie beim Sprechen. Man beschleunigt manchmal ein bisschen und dann geht man wieder zurück. Man artikuliert ganz deutlich. Das ist die Idee hinter dieser Musik. Und so orientiert sich die Musik an der Sprache. Und da war man sich ja im Klaren darüber, Gott hat dem Menschen die Sprache gegeben. Die Sprache ist nicht einfach das Werk des Menschen, sondern Gott hat den Menschen sprachfähig erschaffen, 1. Mose 2, und dann auch die verschiedenen Sprachen beim Turmbau von Babel, die Ursprachen, waren von Gott gewirkt. Man war sich in dieser Zeit auch bewusst, es war ja eine Zeit, wo in Europa ein christlicher Konsens galt. Auch wenn man nicht persönlich eine Beziehung zu Gott hatte durch Jesus Christus, so war doch die Gesellschaft so, dass sie sich einig war über christliche Grundwerte. Es gab einen allgemeinen christlichen Konsens. Und so war eigentlich auch klar, dass die Bibel Gottes Wort ist, das Wort, in dem sich Gott durch Sprache dem Menschen mitgeteilt hat. Und diese Sprache ist eigentlich das Vorbild für die ganze barocke Musik. Nun, beachten wir, es fällt in die Zeit der großen Entdeckungen der Zusammenhänge in der Astronomie. Es war die Zeit, als der Mensch sich bewusst wurde, wie wunderbar die ganze Sternenwelt, der Lauf der Planeten und so weiter geordnet war. Auch die Zusammenhänge in der Physik mit Masse, die Masse anzieht und so ein ganzes ordentliches System ergibt. Das wurde in dieser Zeit so ins allgemeine Bewusstsein gebracht. Kepler, 1571 bis 1630. Galilei, 1564 bis 1642. Newton, übrigens auch ein ganz überzeugter Christ, 1643 bis 1727. In dieser Zeit wurde in Europa allgemein Wissenschaft betrieben, ermutigt durch die Bibel. Und es ist ja so, die Bibel ermutigt zu wissenschaftlichen Erforschung der Natur, aber mit dem Ziel, nicht die Selbstverherrlichung des Menschen, wie das heute ist im Allgemeinen, sondern um dadurch die Größe Gottes zu erkennen. Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. Und so war es der Wunsch, wenn Sie also Violinkonzerte von Vivaldi hören oder eben Albinoni und so weiter, diese Musik sollte diese Ordnung in der Schöpfung, die der Schöpfer hineingelegt hatte, widerspiegeln. Das kommt natürlich auch ganz besonders zum Ausdruck in den Fugen. Ich habe ja ein bisschen erklärt, was Fugen sind. Einfach so als einfacher Anhaltspunkt, so etwas Ähnliches wie Kanon. Ja, nur noch komplizierter. Ja, also das war das, was die Menschen damals so tief beeindruckte und was man dann auch künstlerisch umsetzen wollte. Nun möchte ich ein Beispiel geben für diese Musik, die man jetzt hören soll, eben unter diesem Hintergrund. Dann hört man nämlich ganz anders. Und zwar versuche ich zu spielen einen Satz aus dem Trippelkonzert von Bach in A-Moll. Das ist ein Konzert für Solovioline, Solocembalo, Flöte und Orchester. Und der letzte Satz, Allegro, ist eine ganz aufregende Fuge. Also da hört man immer wieder die Stimmen, die sich überlagern. Darauf muss man beim Hören jetzt achten. Und Bach hat ganz ruhige Sachen geschrieben, aber es konnte auch mal ganz aufgeregt sein, wie jetzt in diesem Fall. Eben, es gibt die ganze Bandbreite der menschlichen Gefühle, die aber in ganz klaren Bahnen geleitet zum Ausdruck kommt. Ja, ich denke, wenn man den Hintergrund dieser Musik sieht, hört man das ganz anders an. Also in den Stimmen, die gegeneinander gehen, aber trotzdem immer eine vollkommene Harmonie ergeben, das sollte zeigen, wie etwas abbilden, wie Gott diese Schöpfung so wunderbar gemacht hat. So komplex und trotzdem funktioniert alles zusammen. Und darum atmen wir tagtäglich, so wie wir es tun. Wir gehen weiter in der Betrachtung der Geschichte und kommen nun achtens zu der Periode, die man als Klassik bezeichnet. Ab 1750. Es ändert sich einiges im Denken der Menschen. Nicht wahr? Die Reformation wurde ja durch die Gegenreformation mit diesen grauenhaften Kriegen beantwortet. Und das hat in vielen Menschen richtig eine Abscheu vor allem, was mit Glauben und Religion zu tun hat, geweckt. Und so entstand die Aufklärungszeit, wo man sich nicht mehr so sehr mit göttlichen Dingen, mit Gott und seinem Wort beschäftigen wollte, sondern man konzentrierte sich mehr auf den Menschen selbst. In dieser Zeit kommt immer mehr der Mensch ins Zentrum des Denkens. Die Musik wird hier immer mehr Ausdruck der zutiefst menschlichen Gefühle und Empfindungen. Das war es ja auch schon früher, habe ich gezeigt. Aber hat man gemerkt, die Melodien oder die Themen, wie man dem sagen will, die sind alle so architektonisch konstruiert. Ja, haben wir jetzt auch sehr deutlich gehört. Das sind nicht so ganz die eingängigen Melodien, die jeder Mann so unter der Dusche pfeift. Und das darum, weil es einfach eine Antwort sein soll im Barock auf die Ordnung in der Schöpfung. Aber jetzt wird der Mensch im Zentrum gesehen und man konzentriert sich überhaupt mehr auf die Gefühle und Empfindungen des Menschen. Das kann sein Freude, Traurigkeit, Melancholie, Jubel. Und so haben wir die Zeit von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und viele andere. Und man wendet sich ab von dieser komplexen Konstruktion wie früher bei Bach. Schon die Söhne von Bach sagen, ach, unser Vater, der komponiert so altmodisch. Und die begannen so ganz nette, flotte Melodien zu erfinden. Man erfindet also eher eingängige, graziöse und liebliche Melodien. Aber das Ganze bleibt konstruktiv. Es ist nicht irgendwie zerstörerisch, sondern man sucht, das Ideal ist immer noch das Schöne zu entdecken. Und wenn wir ja daran denken, heute Morgen haben wir gesehen, dass die Musik ja eigentlich aus dem himmlischen Paradies kommt. So ist eigentlich die Musik, die der Mensch macht, als Ausdruck der Schönheit, eigentlich Ausdruck der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. So muss man die Schönheit auch gerade in der Klassik hören. Wie gesagt, die Klassik ist sehr stark geprägt von der Aufklärungszeit, wo man sagt, die Vernunft des Menschen ist die höchste Instanz, nicht mehr Gott. Und darum sieht man den Menschen eben im Mittelpunkt. In der Aufklärungsphilosophie sagt man, Gott greift nicht in den Lauf der Welt ein. Es gibt keine Wunder, es gibt nichts Übernatürliches. Also auch die Wunder in den Evangelien sind gar nicht glaubwürdig. Man entwickelt einen optimistischen Fortschrittsglaube. Man denkt, die Wissenschaft wird uns alle Probleme lösen. Auch die Gesellschaft wird immer besser werden, demokratisch. Und am Schluss, wenn man die Demokratie hat, wird man wirklich eine tolle Welt beieinander haben. Weltfriede wird man kreieren können. So hat das Kant zum Beispiel ganz klar formuliert. Also, der Mensch steht im Zentrum und trotzdem komponiert man immer noch in einer christlichen Tradition. Das ist ganz wichtig. Die christliche Tradition, auch die Ausgeglichenheit von Spannung und Entspannung, von laut und leise, von bewegt und wieder ganz langsam. Diese Grundprinzipien, die Gott in die Schöpfung und auch in das Wesen des Menschen hineingelegt hat, denn alle unsere Abläufe, unser Herz verläuft in Perioden, ja, der Herzschlag nimmt wieder zu, es ist ja nicht gut, wenn er immer da oben ist, aber ab und zu schon, ja. Mein Sohn ermahnt mich, mein Ältester, du musst mehr herumrennen, jeden Tag mindestens dein Herz auf höchste Stufe bringen. Ja, also diesen Wechsel brauchen wir, das ist ganz natürlich. Nun möchte ich ein Beispiel bringen für das Graziöse in der Klassik. Und ich versuche, obwohl ich ein bisschen müde bin jetzt, ob ich das noch hinkriege, den zweiten Satz aus dem Violinkonzert Nummer 2 in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Übrigens, Mozart trat ja erst relativ spät in seinem Leben ein in den Freimaurerorden, in die Loge. Also alles vor KV, Köchelverzeichnis 414, war noch vorher. Also bis dahin findet man überhaupt keinen Einfluss von Freimaurerei in seiner Musik. Und dann später zum Beispiel in Zauberflöte und so kommt das ganz deutlich. Aber auch nicht in allen Kompositionen nachher. Die Musik wechselt nicht einfach. So. Ja, und also hier ist es KV 211. Man merkt vielleicht auch, diese Musik spielt man ganz anders als Bach. Bei Bach hat man einen sehr kräftigen Bogenstrich, wo man viel Gewicht hineinlegt und hier muss man abheben, alles leicht, alles graziös. Und auch ein ganz anderes Vibrato. Eben, das gehört zu diesem Lieblichen, das in der Klassik gesucht wird. Ich habe ja ein Büchlein geschrieben, eine Mozart-Biografie vor Jahren, zwischen Ideal und Abgrund. Und habe dabei herausgearbeitet, wie welch ein Gegensatz zwischen der Schönheit in der Musik und den moralischen Tiefen in seinem Leben. Ein Sünder, der sich sehnt nach dem verlorenen Paradies. Und er hat den Weg, den falschen Weg gesucht. Er hat ihn über die Esoterik gesucht, anstatt über den Erlöser Jesus Christus, was er aus den Bach-Chorälen hätte wissen können. Die er ja sehr schätzte, diese Musik. Nun, wir gehen weiter, denn wir sollten ja um 5 Uhr zum Schluss kommen. Wir kommen 9. zur Romantik, 19. Jahrhundert. Das ist die Musik mit Felix Mendelssohn, ein Judenchrist. Sein Vater trat über vom Judentum ins Christentum, einfach Felix zuliebe, weil der kleine Felix wurde so viel als Jude geplagt. Aber Felix ist dann in der reformierten Kirche damals aufgewachsen und war überwältigt von diesen biblischen Lehren. Das hat er richtig aufgesogen. Zum Beispiel er verkehrte in allen möglichen Kreisen mit anderen Komponisten, zum Beispiel der französische Komponist Berlioz hat oft über Gott gespottet und über sein Wort. Das hat Felix zutiefst erschüttert. Felix Mendelssohn war also einer der großen Komponisten in der Romantik. Dann Frédéric Chopin, Franz Liszt, Edvard Grieg, Peter Tchaikovsky und so weiter und so fort. Also die Auswahl ist sehr mutwillig. Die Musik in dieser Zeit ist Ausdruck persönlicher und völlig subjektiver Empfindungen und Gefühle. Nun habe ich doch gerade gesagt, in der Klassik hat man die menschlichen Gefühle gesucht. Aber im Wesentlichen objektiv. Das heißt, Mozart wollte ein Stück schreiben, das sollte fröhlich sein. Aber nicht, weil er in dem Moment fröhlich war. Es gibt also ganz erstaunliche Entdeckungen, wie Mozart in einem wirklichen Tief war, wegen Erlebnissen in seiner Familie. Und gleichzeitig schreibt er das fröhlichste, aufgestellteste Stück. Also die Musik sollte bei ihm nicht der Ausdruck sein, was er fühlt, sondern einfach objektiv, was man als Mensch fühlen kann. Freude und Lebenslust und so weiter. Oder Traurigkeit. Aber in der Romantik drückt der Komponist seine subjektiven eigenen Gefühle aus. Und in dieser Zeit sucht man die Grenzen. Man sucht immer mehr Virtuosität. Man holt also aus der Geige noch viel mehr raus, als was man bisher an Technik geleistet hat. Auch im Klavier, auf allen möglichen Instrumenten. Man sucht die Grenzen, bis wohin kann man gehen. Man sucht auch die Grenzen mit dem Orchester. Die Orchester werden immer größer. 100 Mann oder noch mehr. Man sucht auch in den Gesetzen der Harmonien, sucht man auch da die Grenzen und beginnt zum Beispiel den Grundton zu verschleiern. Also man kann immer noch sagen, die Musik ist C-Dur, diese Musik ist G-Moll, aber es kann sein, dass man gar nicht mehr hört, in welcher Tonart man ist. Man spürt das Fundament nicht mehr. Merkt man, alles wird langsam subjektiv. Es ist zwar noch da, aber man hört das nicht unbedingt. Also man sucht auch die Grenzen des tonalen Systems. Die Romantik ist die Zeit, die eben über die Aufklärung hinausgegangen ist. Die Aufklärer glaubten immer noch an den Schöpfergott, nur sagten sie, er greift nicht in den Lauf der Zeit ein. Nur am Anfang hat er alles erschaffen. Irgendwie muss man sich ja den Ursprung der Welt erklären. Aber im 19. Jahrhundert kommt Charles Darwin, 1959 mit seinem ersten Buch über Evolutionslehre. Die Entstehung des Lebens kann erklärt werden ohne Schöpfergott, ist seine Lehre. Ludwig Feuerbach, Gott ist nur eine Projektion des menschlichen Gehirns. Friedrich Nietzsche, Gott ist tot. Er glaubt ja nicht, Gott hat einmal gelebt. Aber er sagt, jetzt in unserer modernen Zeit ist die Idee von Gott endgültig vorbei. Nun, das war aber auch die Zeit der industriellen Revolution, wo Menschen grausame Arbeit an Fließbandart und Weise durchführen mussten. Der Mensch wird zur Maschine degradiert und viele Menschen merken, da kommt etwas auf, das ist nicht gut. Das führt uns in eine Sackgasse. Und so haben viele Künstler als Reaktion auf diese Technisierung des Alltagslebens und des Berufslebens eine Flucht gesucht in die innere Gefühlswelt. Gerade im Gegensatz zu dieser gefühlslosen Maschinerie in der Arbeit und subjektive Anschauungen. Du denkst so, ich denke so. Kann alles nebeneinander bestehen. Es geht nicht mehr so ganz um die Frage, was ist absolute Wahrheit. Und all diese Dinge widerspiegeln sich in der Musik. Aber die Musik steht immer noch in einer christlichen Tradition, dass man eben Schönheit anstrebt, auch den Ausgleich zwischen Spannung und dann wieder Entspannung. Also das Schöpfungsgemäße bleibt auch da immer noch erhalten. Der Rhythmus bleibt ein atemrhythmischer Rhythmus, wird nicht motorisch. Ja gut, und so haben die Musiker also diese Dinge einfach abgebildet, diese Entwicklungen auch in ihren Kompositionen. Die Musik ist immer auch ein Spiegel der Zeit, was die Menschen so besonders bewegt. Wir haben nicht genug Zeit. Jetzt verkürze ich das. Ich gebe ein kurzes romantisches Beispiel von einem virtuosen Geigenstück von César Cui. Das heißt Oriental. Das ist ein nahöstliches Konzertstück für Violine und Orchester in G-Moll. Und das ist eben besonders diese nahöstliche G-Moll-Tonart, die man auch aus dem von der alttestamentlichen Musik her kennt. Das gibt das Nahöstliche hier wieder. Ich habe erklärt, man sucht die Grenzen des Möglichen, auch in der Technik. Und so ist an diesem Stück ungewöhnlich, man streicht und zupft ganz durcheinander. Aber es wird das Schöne angestrebt und auch das Ausgeglichene in der Rhythmik. Ja, und dann, die letzte Viertelstunde, kommen wir zur Neuzeit ab dem 20. Jahrhundert, Punkt 10. Nun entwickeln sich ganz neue Musikstile. Man spricht von Impressionismus in Verbindung mit Maurice Ravel, Claude Debussy in Frankreich. Es kommt die atonale Musik auf, dann die Zwölftonmusik, die serielle Musik, die Musik concrète ab den 1950er Jahren, die Zufallsmusik mit John Cage. Das Ganze ging also so vor sich. Ich habe bereits erklärt, in der Romantik beginnt man, die Tonart zu verschleiern, obwohl man immer noch ganz klar in einer Tonart ist. Man weiß also, was die Grundlage ist. G-Moll ist G, der Grundton, und auf den kommt man auch wieder zurück am Schluss. Aber früher wusste man noch genau, was das Fundament war. Drum, barocke Musik ist fundamentalistische Musik. Und es ist kreationistische Musik, habe ich erklärt, ja? Im strengen Sinn des Wortes. Aber in der Romantik wird dieses feste Fundament verschleiert und im Impressionismus wird das gar aufgelöst. Man braucht zwar immer noch die gleichen Dreiklänge wie früher, aber man weitet sie zum Beispiel aus, die Vierklänge zu Fünfklängen, indem man Terz auf Terz auf Terz schichtet. Das ist der Dreiklang. Das ist der Vierklang. Dann sagt man sich, jetzt machen wir einen Fünfklang und schichten nochmals zu all diesen Terzen eine Terz hinauf. Dann haben wir den Septnonakkord. Der hat so eine ganz eigenartige Klangfarbe. Claude Debussy benutzt diese Akkorde einfach, um Klänge zu malen. Es geht ihm nicht mehr darum, jetzt bin ich streng in F-Dur und gehe nach diesen Regeln, wie man das früher hatte, wie die Tonarten eben untereinander, oder die Töne untereinander hierarchisch verknüpft sind, und dann bin ich frei, ich kann so machen. Und warum eigentlich immer nur diese 7-Ton-Leiter? Man könnte doch auch eine andere Tonleiter entdecken. Zum Beispiel, indem man nur ganze Töne macht, ohne diese Halbtöne. Da gibt es schön 6 Töne, das ist dann die hexatonische Leiter, aber die hat dann keinen Grundton mehr. Weil alles immer die gleichen Abstände ist, gibt es keine Hierarchie der Töne mehr. Da kann man also so spielen. Welche Tonart sind wir? C? Nein. Das ist der Grundton. Das ist der Grundton. Nein, E ist es. Es ist völlig in der Schwebe, man kann gar nicht mehr sagen. Aber es ist alles so malerisch, und so kann man expressionistisch Gefühle und Farben ausdrucken und ist gar nicht mehr gebunden an die früheren Regeln. Man kann sich da locker jetzt darüber hinwegsetzen. Aber andere sagten sich, warum überhaupt noch diese Akkorde wie von früher? Wir haben jetzt schon so lange gehört, diese Dreiklänge. Es hängt uns langsam zum Hals raus. Also, das ist dann die atonale Musik. Da gibt es keinen Grundton mehr und es gibt nicht mehr die Dreiklänge. Man vermeidet sie sogar, je nachdem, nach Möglichkeit. Und so bricht man das ganze System auf. Das klingt dann etwa so. Also das ist DRS2 am Abend. Aber diese Hierarchie der Töne hat bei vielen Komponisten Unbehagen bis hin zu Ängsten ausgelöst. Wohin kommen wir? Es gibt überhaupt keine Grundlage mehr. Es gibt überhaupt keine Regeln mehr. Man kann machen, was man will. Natürlich, man komponiert immer noch atemrhythmisch. Und nicht nur einfach hässlich, sondern man kann sich da hineinhören. Und plötzlich kann man das gar nicht mehr so als hässlich empfinden, obwohl es alles dissonant ist. Mein Lehrer Jehoshua Lackner, der liebte nicht die Laute und Musik, sondern er komponierte ganz leise Dinge, aber eben atonal. Aber es gibt keine festen Werte mehr. Und da hat man sich gefragt, wie können wir da Ordnung hineinbringen? Und darum ist nun wichtig Arnold Schönberg, ein Jude. Er hat sich gesagt, wir müssen ein System reinbringen. Und zwar hat er sich überlegt, wir haben ja 12 Töne im Ganzen zur Verfügung. Jetzt machen wir das so. Ich stelle die Regel auf, 12-Ton-Musik geht so, ich stelle eine Reihe von Tönen auf, von 12 Tönen, und da ist kein Ton bevorzugt, sondern in dieser Reihe müssen alle 12 Töne einmal vorgekommen sein, bis man den gleichen Ton wiederverwenden darf. Das kann also so sein. Aber in der Reihe müssen die Töne so vorkommen. Das Ganze kann dann mehrstimmig klingen. Aber diese Regeln müssen ganz eisern festgehalten werden. Und damit wollte er Ordnung ins Chaos bringen. Aber wir merken, es ist eine künstlich erfundene Ordnung. Und niemand hört sie. Er zwar hat gesagt, ich höre meine 12-Tonreihen, und das glaube ich ihm auch, aber er hat sich natürlich in seine eigene Musik so stark hineingehört, dass er diese Reihen wahrnehmen konnte. Aber der normale Zuhörer nimmt das nicht wahr. Das tönt für ihn nicht anders als atonale Musik. Und merken wir, welche Gedanken kommen da auf? Es gibt keine Hierarchie. Es gibt keinen absoluten höchsten Punkt. Gott. Es gibt nicht die Notwendigkeit, dass Gott über dem Menschen steht. Alles ist genau gleich. Da kommen auch die Gedanken des Kommunismus. Im frühen 20. Jahrhundert haben wir die kommunistische Revolution in Russland. Auch die Gedanken, alle sind gleich. Es gibt keine verschiedenen Klassen. Das kommt natürlich da genau wieder dieses Gedankengut im tiefsten zum Ausdruck. Aber später haben sich andere Komponisten gesagt, Zwölftonmusik ist viel zu wenig konsequent. Wir sollten nicht nur die Töne in Reihen setzen, sondern auch die Lautstärken. Also wir legen eine ganz bestimmte Reihe fest von der Lautstärke der Töne. Zum Beispiel zuerst ein lauter Ton, leiser Ton, etwas lauterer Ton. Und so haben ganz fixe Strukturen aufgestellt. Also nicht nur die Tonhöhen, sondern auch die Tonlängen und die Tonstärken. Das ist dann die serielle Musik. Und später hat sich Karl-Heinz Stockhausen in Deutschland gesagt, aber was die da machen, die sind gar nicht konsequent. Die arbeiten immer noch mit dem gleichen Material von früher, diese 12 Töne. Und er hat begonnen, mit elektronischer Musik zu experimentieren. Er hat die Oktave bewusst in 5 Teile aufgeteilt, nicht mehr in 12. Dass sie also mit den bisherigen Tönen nicht mehr übereinstimmen. Das ganze System soll verworfen werden. Und dann die Musik konkret, da hat man sich gesagt, ja, eigentlich ist ja alles Musik. Also man kann auch Geräusche aus der Fabrik, von der Straße oder wenn man irgendwo dran schlägt, das kann man alles auch zu Musik verarbeiten. Das ist eine Musik konkret. Und John Cage sagt, das Dasein ist sowieso reiner Zufall. Es gibt keinen Sinn im Leben und keine Planung. Und darum soll Musik auch Zufall sein. Und hat also so Konzeptionen entworfen, dass dann der Interpret auf der Bühne dieses Stück nach völligen Zufallsprinzipien spielen soll. Also wir haben eine Anarchie der Töne, eine künstliche Ordnung in der Zwölfton- und in der seriellen Musik. Wir haben Zufall und alles ist erlaubt. Es gibt keine Dinge mehr, wo man sich dran halten kann. Nun, das widerspiegelt genau das 20. Jahrhundert, das in dem Microsoft-Lexikon in einem Artikel über Europa beschrieben wird als das schreckliche 20. Jahrhundert mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Weltkriege, wie es sie früher nie gab. Im 20. Jahrhundert sind 190 Millionen Menschen gestorben durch die Kriege und durch die Verfolgungen. Die Ideen des 18. und 19. Jahrhunderts erobern nun die Massen. Und wir stellen fest in unserer Gesellschaft des 20. Jahrhunderts eine allgemeine Desorientierung. Man weiß nicht mehr, was oben und was unten ist. In der Schule wissen sie nicht mehr, ob sie beten oder meditieren sollen. Doch, sie wissen es. Meditieren. Aber sicher nicht beten. Schulgebet ist verboten im Kanton Zürich. Aber meditieren, das wird auch gemacht. Desorientierung, eine Entfremdung. Man weiß nicht mehr, woran man sich halten soll. Man ist eigentlich nirgends zu Hause. Eine Destabilisierung. Die Kinder wissen auch nicht mehr, was Recht und Unrecht ist. Die Werte werden aufgelöst mit Abtreibung und mit der ganzen Unmoral ab den 60er Jahren, mit Konkubinat, Homosexualität und so weiter, die propagiert werden. Auflösung der Werte. Und das wird genau widerspiegelt in dieser Musik. Aber das Eigenartige ist, wenn man in den Konzerten ist, da werden Barockstücke vorgetragen, Klassik, Romantik, und dann gehört natürlich zu einem guten Programm noch ein 20. Jahrhundertstück. Man merkt so, die Leute rutschen auf dem Stuhl rum, die fühlen sich nicht wohl. Dabei müssten sie sich da am wohlsten fühlen. Denn diese Musik drückt genau aus, wie die meisten von ihnen denken. Aber sie fühlen sich wohler bei barocker Musik, bei der kreationistischen Musik. Irgendwie, das Gefühl ist weiser als die Vernunft in diesem Moment. Man merkt, irgendwie etwas stimmt nicht. Ja, stimmt etwas nicht. Und das wird hier so schön, so anschaulich demonstriert. Ja, aber wir haben in der Bibel Gottes Antwort auch auf das 20. und das 21. Jahrhundert. In Hesekiel 33, 11 heißt es, sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Denn warum wollt ihr sterben? Ich habe heute bewusst nicht über Rockmusik, über Rock'n'Roll und Techno und so weiter gesprochen, weil ich ja früher einmal einen Bibelstudientag, einen Nachmittag über dieses Thema gemacht habe. Also dieses Thema sollte man hier jetzt noch integrieren, indem man die Kassette vielleicht dazu nimmt, wenn man das nicht gehört hat. Das gibt dann ein vollständiges Bild. Ich bin also bewusst jetzt auf dieser Schiene gefahren, um zu zeigen, wie man sowohl in dieser Musik als auch in der populären Musik, in der Rockmusik, kann man diese Auflösung des, im 20. Jahrhundert kann man illustrieren. Und hier haben wir Gottes Antwort zu einer orientierungslosen Welt. Gott möchte nicht den Tod des Gesetzlosen. Aber wer so weitergeht, ohne Gott, wie er gegangen ist, geht verloren. Und Gott ruft, kehrt um von euren bösen Wegen. Denn warum wollt ihr sterben? Gott möchte uns von dem ewigen Tod bewahren. Und darum hat der Herr Jesus auf Golgatha als Erlöser gelitten, um unsere Schuld von uns wegzunehmen, wenn wir sie ihm reuig im Gebet bekennen und aufdecken. So bekommt der Mensch wieder ein Fundament, aber ein Fundament, das hält. Nicht ein künstliches Fundament, nicht eine künstliche, menschlich erdichtete Ordnung, sondern die Ordnung, die Gott gibt, die Antwort, die Gott gibt. Ja, dann sind wir soweit doch durchgekommen durch diese 2000 Jahre.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas 2000 Jahre Musik im christlichen Abendland.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.